die Buchhändlerin. Wir lesen vor. August Strindberg, Die Inselbauern. Ich lese ein Stück aus dem dritten Kapitel. Die Ankunft der Städter unterließ nicht, ihren Einfluss auf Sinne und Sitten der Inselbauern auszuüben. Täglich Menschen vor sich zu sehen, die festtäglich gekleidet waren, jeden Tag zum Sonntag machten, ohne Ziel spazieren gingen und ruderten, badeten und musizierten, sich die Zeit vertrieben, als gäbe es kein Kummer, keine Arbeit in der Welt, das erregte anfangs keinen Neid, sondern nur Erstaunen. Erstaunen darüber, dass das Leben sich so gestalten könne. Erstaunen über Menschen, die ihr Dasein so angenehm und ruhig, so rein und fein vor allem einzurichten vermochten, ohne dass man sagen konnte, sie hätten andern Unrecht getan oder Arme geplündert. Ohne sich dessen bewusst zu werden, fingen die Inselbauern an, sich stillen Träumen hinzugeben. Verstohlene Blicke nach der Großstuga zu werfen, sahen sie ein helles Sommerkleid auf der Wiese aufleuchten, blieben sie stehen und weideten sich an dem Anblick wie an etwas sehr Schönem. Gewahrten sie einen weißen Schleier und einen italienischen Strohhut, ein rotes Seidenband um einen schlanken Leib in einem Boot auf der Bucht, zwischen den Fichten des Waldes, wurden sie still und andächtig vor Sehnsucht nach einem unbekannten Etwas, das sie nicht zu hoffen wagten, zu dem sie sich aber hingezogen fühlten. Gespräch und Lärm unten in der Küche und der alten Stuga nahmen eine stillere Art an. Carlsson erschien beständig in reinem weißen Hemd, hatte auch wochentags eine blaue Tuchmütze auf und nahm allmählich das Aussehen eines Verwalters an, hatte einen Bleistift in der Brusttasche oder hinterm Ohr und rauchte oft eine leichte Zigarre. Gustav zog sich dagegen zurück, hielt sich so abseits wie möglich, um nicht zu vergleichen Anlass zu geben. Sprach bitter von den Städtern im Allgemeinen, musste sich und andere öfters als früher an das Geld auf der Bank erinnern, machte weite Bogen, um an der Großstuga vorbeizukommen und den hellen Kleidern auszuweichen. Rundquist ging mit finsterem Gesicht umher, hielt sich meist in der Schmiede auf und erklärte, er frage den Teufel nach der ganzen Welt und sei es die Königinwitwe selber. Norman dagegen holte seine Soldatenmütze hervor, schnallte den Hungerriemen über das Wams und schlug Haken um den Brunnen, wohin die Mägde der Herrschaft morgens und abends zu kommen pflegten. Am schlimmsten kamen Clara und Lotte weg. Die sahen bald alle Mannsleut feige abfallen, um zu den Mädchen der Herrschaft überzugehen, die sich auf Briefen Fräulein nennen ließen und im Hut nach Dalarö, dem Badeort, fuhren. Clara und Lotte mussten barfuß gehen. Im Viehstall war es so schmutzig, dass sie ihre Stiefel bald verdorben hätten. Und in der Küche war es zu heiß, um beschuht zu sein. Sie trugen dunkle Kleider. Clara machte einen Versuch mit weißen Manschetten, kam aber übel an, sie wurde sofort entlarvt und man lachte lange über sie, dass sie sich in Wettstreit eingelassen. Doch am Sonntag hielten Clara und Lotte sich schadlos. Da legten sie einen Eifer für den Kirchgang an den Tag, wie man seit Jahr und Tag nicht gesehen. Nur um ihre besten Kleider anziehen zu können. Carlsson machte sich immer etwas beim Professor zu schaffen, blieb stets am Vorbau stehen, wenn jemand dort saß, fragte nach dem Befinden, sagte schönes Wetter voraus, schlug Ausflüge vor, gab Ratschläge über die Seefischerei. Dann und wann bekam er ein Glas Bier oder ein Cognac. Die anderen beschuldigten ihn bald, halblaut, er schmarotze. Am Sonnabend, wenn die Köchin der Herrschaft nach dem Badeort Dalarö fuhr, um einzukaufen, entstand ein Meinungsaustausch, wer sie rudern solle. Carlsson entschied die Sache ganz einfach zu seinen Gunsten, denn das Mädchen hatte es ihm angetan. Als die Alte ihm Vorstellung machte, der erste und wichtigste Mann auf dem Hofe dürfe sich nicht mit solchen kleinen Dingen befassen, antwortete Carlsson, der Professor habe ihn eigens gebeten, weil wichtige Briefe zur Post müssten. Gustav verriet widerwillen, dass auch ihm daran gelegen sei, den Boten zu machen, indem er vorschlug, die Briefe sollten ihm anvertraut werden. Carlsson aber erklärte bestimmt, er könne unmöglich zugeben, dass der Hausherr Knechtsdienste verrichte. Das gebe den Leuten nur Stoff zum Klatschen. Und dabei blieb es. Den Dalarö-Boten zu machen, hatte seine Vorteile, die der findige Knecht im Voraus aufgespürt. Zuerst war man allein mit einem Mädchen auf See und konnte ungestört mit ihr schwatzen und schäkern. Dann folgten Bewirtung und Trinkgelder. Und im Badeorte konnte er sich alle Kaufleute verpflichten, indem er ihnen einen Kunden verschaffte. Das brachte immer einen Händedruck ein, ein Schnaps hier, eine Zigarre dort, auch fiel ein gewisser Schein von Ansehen auf den, der Aufträge vom Professor zu besorgen hatte. Am Wochentag fein gekleidet war und sich in Gesellschaft eines Fräuleins aus Stockholm befand. Die Fahrten nach Dalarö fanden jedoch nur einmal in der Woche statt und hatten keinen störenden Einfluss auf den regelmäßigen Gang der Arbeit. Carlsson war nämlich so pfiffig die Tage, an denen er fort war, den Burschen die Arbeit in Akkord zu geben. Sie mussten so und so viele Klafter entwässern, so und so viele Äcker pflügen, so und so viele Bäume fällen, dann waren sie frei. Die Leute gingen mit Vergnügen darauf ein, denn auf diese Weise konnten sie schon zur Vesperzeit fertig sein. Bei solchen Gelegenheiten, wenn die Arbeit zugemessen und die geleistete geprüft werden musste, kam der Bleistift und das jetzt eingeführte Notizbuch zu Ehren. Carlsson gewöhnte sich daran, als Verwalter aufzutreten und allmählich die Arbeit auf andere Schultern gleiten zu lassen. Gleichzeitig richtete er sich auf der Kammer wie in seinem eigenen Junggesellenzimmer ein. Tabakrauchen war längst eingeführt, auf dem Tisch am Fenster hatte er ein grünes Taschentintenfass, Federhalter, Bleifeder, einige Bogen Postpapier aufgetischt und mit Leuchter- und Streichholzgestell geordnet. Es sah aus wie ein Schreibtisch. Das Fenster ging nach der Großstuga, darin saß er in seinen Erholungsstunden und beobachtete die Bewegung der Herrschaft. Auch konnte er hier zeigen, dass er zu schreiben verstand. Abends machte er das Fenster auf, legte die Ellenbogen aufs Fensterbrett und schmauchte eine Pfeife oder einen Zigarrenstummel, den er aus der Westentasche hervorsuchte. Oder er las ein Wochenblatt. Von unten sah das so aus, als sei er der Hausherr selbst. Wenn es aber dämmerig wurde und er Licht ansteckte, legte er sich aufs Bett und rauchte. Dann kamen die Träume. Pläne vielmehr. Die bauten sich auf Umstände auf, die zwar noch nicht eingetreten waren, aber durch eine kleine Schiebung sich vielleicht einstellen konnten. Als er eines Abends so auf dem Rücken lag und schwarzen Anker qualmte, um die Mücken zu betäuben, während seine Augen sich auf das weiße Laken hefteten, das die Kleider bedeckte, ließ dieses plötzlich los und fiel zu Boden. Wie den Schatten einer Reihe Soldaten sah er die ganze Garderobe des Verstorbenen an der Wandflankenmarsch machen. Gegen das Fenster und zurück zur Tür, je nachdem das Licht im Zuge flackerte. Carlsson glaubte, den Toten in all den Gestalten zu sehen, welche die Kleider auf die karierte Tapete zeichneten. Da kam er in Joppe aus blauer Boi und in grauen Tuchhosen, in denen Knie waren, da er mit denen in Trebel am Steuer gesessen, wenn er mit Fischen nach der Stadt segelte, um dann in der Messingstange mit dem Fischkäufer Toddy zu trinken. Hier kam er in schwarzem Gehrock und langen flatternden Hosen. So ging er zur Kirche, wenn Beichte war. So war er auch auf Hochzeit, Begräbnis, Kindtaufe gekleidet. Dort hing die schwarze Jacke aus Schaffell, die hatte er an, wenn er im Herbst und Frühling am Strand stand und Zugnetze zog. Dort brüstete sich der große Seehundpelz, der noch Spuren vom Weihnachtsschmaus trug, als im Pelze noch der letzte Schluck Glühwein getrunken wurde. Der Reisegurt mit grünem, gelben, roten Wollgarn gestrickt, ringelte sich wie die große Seeschlange bis auf den Boden und steckte den Kopf in einen Stiefelschaft. Carlsson wurde warm unterm Hemd, wenn er sich in den schönen seidenweichen Pelz hineindachte, sich vorstellte, wie er auf einem Schlitten übers Eis schoss, eine Kappe aus Seehundsfell auf dem Kopf, wie die Nachbarn den Weihnachtsgast am Strand mit Feuern und Büchsenschüssen empfingen, wie er in der warmen Stube den Pelz auszog, um dann im schwarzen Tuchrock dazustehen, wie der Pastor ihn mit Du begrüßte und er ganz oben an der Schmalseite des Tisches sitzen durfte, während die Knechte an der Tür standen oder sich aufs Fensterbrett geschwungen hatten. Die Vorstellung von den erwünschten Seligkeiten wurden so lebhaft, dass sie Carlsson auf die Beine brachten. Ehe er sich dessen bewusst wurde, war er in den Pelz geschlüpft und strich mit der Hand über die Pulswärmer, und es schauerte ihn, als der Kragen seine Backe kitzelte. Dann zog er den schwarzen Gehrock an und knöpfte ihn zu, stellte seinen Rasierspiegel auf den Stuhl und sah nach, wie der Rock im Rücken saß, steckte die Hand unter den Aufschlag und ging im Zimmer auf und ab. Ein Gefühl von Reichtum verbreitete sich von dem seidenweichen Tuch. Etwas Geräumiges, etwas Rundliches, als er zur Probe den Schoß spaltete und sich auf den Bettrand setzte, so tuend, als sei er auf Besuch. Während er so ganz in berauschenden Träumen versunken war, hörte er von draußen Stimmen, die plauderten. Als er aufhorchte, merkte er, wie sich Idas und Normans Stimmen verflochten, zusammenfielen, Seite an Seite gingen, sich gleichsam schnäbelten. Das gab ihm einen Stich. Mit einem Griff hatte er Gehrock und Pelz unter die Kleider hinter das Laken gehängt, bewaffnete sich mit der neuen Zigarre und ging die Treppe hinunter. Mit ernsten Zukunftsplänen beschäftigt, hatte Carlsson bisher alle Händel mit Mädchen vermieden. Erstens wusste er, wie viel Zeit dabei verloren geht. Dann fühlte er, im selben Augenblick, in dem er das Feuer nach dieser Seite öffnete, gab es keine Sicherheit mehr. Er konnte sich eine Blöße geben, die schwer zu verteidigen war, und war er einmal auf diesem Felde geschlagen, war es aus mit Respekt und Ansehen. Als sich jetzt aber die anerkannte Schönheit dem Wettstreite aussetzte und der Sieger zu viel zu gewinnen hatte, fühlte er sich veranlasst, die Sporen zu benutzen und den Kamm zu erheben. Mit dem festen Entschluss, der Hahn zu werden, ging er auf den Holzplatz hinunter, wo das Spiel schon in vollem Gange war. Es ärgerte ihn nur, dass er sich mit Norman messen musste. Wäre es wenigstens Gustav gewesen. Aber dieser Tropf Norman, nun, der sollte mal sehen. »Guten Abend, Ida«, begann er, ohne von dem Nebenbuhler Notiz zu nehmen, der unwillkürlich seinen Platz am Zaun verließ. Carlsson nahm diesen Platz sofort ein und begann das Spiel. Während Ida Holz und Späne in die Holztrage las, machte er von seiner überlegenen Beredsamkeit einen solchen Gebrauch, dass Norman kein Wörtchen anbringen konnte. Ida aber war launenhaft, wie beim Mondwechsel. Sie warf Norman Seitenworte zu, die Carlsson jedoch im Flug aufgriff und zurücksandte, hübsch verziert und schön ausgemalt. Aber die Schöne fand Gefallen an dem Kampf und bat Norman, ihr etwas Kienholz zu spleißen. Ehe der Glückliche bis zur Tür kam, war Carlsson schon über den spitzen Zaun gestiegen, hatte sein Klappmesser gezogen und begann, einen trockenen Fichtenklotz zu spleißen. In wenigen Minuten legte er die Späne in die Holztrage, fasste alles mit dem kleinen Finger zusammen und trug es direkt in die Küche, in die ihm Ida folgte. Dort blieb er am Türpfosten stehen, indem er sich so breit machte, dass niemand weder hinaus noch herein konnte. Norman, dem es nicht gelang, irgendein Anliegen zu erfinden, umkreiste zuerst einige Male den Holzplatz, um milzkrank darüber nachzusinnen, wie leicht der Unverschämte im Leben vorwärts kommt, bis er schließlich für gut fand, abzuziehen. Er setzte sich auf den Brunnenrand und stöhnte seine Klage in einem Schottischen aus, den er seiner Handharmonika entlockte. Die weichen Töne der Blechzunge drangen doch durch die dicke Abendluft am Wachposten vorbei und erreichten den Thron der Barmherzigkeit am Küchenherd. Ida erinnerte sich jetzt, sie müsse zum Brunnen gehen, um für den Professor Trinkwasser zu holen. Carlsson folgte ihr, dieses Mal aber fühlte er sich doch etwas unsicher in dem Kampf auf einem Felde, das ihm ganz fremd war. Um die Wirkung des zauberischen Lockrufs aufzuheben, nahm er Idas Kupferflasche und flüsterte zärtliche Worte in einem so schmachtenden und wohlklingenden Tone, wie er nur irgend vermochte. Als wolle er der verführerischen Musik Worte unterlegen und das Solo zu einer untergeordneten Begleitung herabsetzen. Aber gerade als sie zum Brunnen kam, rief die Hausmutter oben aus der Hütte. Sie rief Carlsson und in ihrem Ton war zu hören, dass es sich um etwas Wichtiges handelte. Zuerst wurde Carlsson böse und wollte nicht antworten, da aber fuhr der Teufel in Norman. Mit schallender Stimme rief der: »Hier, Tante, er kommt sofort!« Indem er den falschen Spielmann zur Hölle wünschte, riss sich der Sieger aus den Armen der Liebe und ließ die halb errungene Beute dem Schwächern, der sein Liebesglück nur einem Zufall zu verdanken hatte. Die Alte rief noch einmal, mit zorniger Stimme antwortete Carlsson, er komme so schnell, wie er nur könne. »Wollt ihr näher treten, Carlsson, und eine halbe trinken?« empfing die Alte ihn im Vorbau, mit der Hand die Augen beschattend, um die leichte Sommerdämmerung zu durchdringen und zu sehen, ob er allein komme. Carlsson hätte sonst gern eine halbe getrunken, aber in diesem Augenblick wünschte er allen Kaffee und Branntwein zur Hölle. Doch konnte er nicht Nein sagen, während Normans Norrköpinger Scharfschützenmarsch, siegesstolz und hohnvoll, von der Quellwiese heraufklang, musste er in die Stuga hinein. Carlsson hätte sonst gern eine halbe getrunken, aber in diesem Augenblick wünschte er allen Kaffee und Branntwein zur Hölle. Doch er konnte nicht Nein sagen. Während Normans Norrköpinger Scharfschützenmarsch siegesstolz und hohnvoll von der Quellwiese heraufklang, musste er in die Stuga hinein. Die Alte war milder als gewöhnlich, Carlsson aber fand sie älter und hässlicher als gewöhnlich. Je freundlicher sie sich zeigte, desto mürrischer wurde er. Das machte die Alte beinahe zärtlich. »Die Sache ist die, Carlsson«, sagte sie schließlich, während sie ihm Kaffee eingoss. »Wir müssen für nächste Woche zur Maat aufbieten. Darum möchte ich natürlich erst mit euch sprechen.« Die Harmonika verstummte mitten in den schmelzenden Akkorden des Trios. Carlsson erstarrte und wurde unaufmerksam, um schließlich einige Worte ohne Klang und ohne richtigen Zusammenhang hervorzubringen. »Ja, ja, also die Maat nächste Woche.« »Und da möchte ich«, fuhr die Alte fort, »dass ihr am Sonnabend mit Clara hinfahrt und aufbietet. Dann kommt ihr auch etwas unter die Leute und könnt euch zeigen, denn das ist immer gut.« »Aber am Sonnabend kann ich nicht«, antwortete Carlsson mürrisch. »Da muss ich für Professors nach Dalarö.« »Einmal könnte wohl Norman die Fahrt machen«, wendete die Alte ein und drehte dem Knecht den Rücken, um seine Miene nicht sehen zu müssen. In diesem Augenblick brachte die Harmonika einige weiche, von Pausen unterbrochene Sätze hervor, die sich zu entfernen schienen, um draußen in der Sommernacht, wo die Nachtschwalbe schon an ihrem surrenden Rocken spann, zu verhallen. Carlsson schwitzte Todesschweiß, goss den Kaffeebranntwein hinunter, fühlte Steine auf der Brust, Nebel um den Kopf, eine allgemeine Schwäche in den Nerven. »Das kann Norman nicht«, stieß er hervor. »Norman kann die Geschäfte des Professors nicht besorgen. Und er wird auch nicht damit betraut.« »Aber ich habe den Professor gefragt«, schnitt die Alte den Faden ab, »und er sagte, er habe für diesen Sonnabend nichts.« Es war wie verhext für Carlsson. Die Alte hatte ihn wie eine Maus gepackt. Es war kein Loch mehr vorhanden, in das er schlüpfen konnte. Und seine Gedanken gingen nach so verschiedenen Richtungen, dass er sie kaum zu einer Gegenwehr sammeln konnte. Das sah die Alte auch, und sie wollte darum kneten, solange der Teig gärte. »Hört mal, Carlsson«, sagte sie, »ihr müsst es euch nicht zu Herzen nehmen, wenn ich euch was sage, denn ich meine es gut mit euch.« »Ihr mögt meinetwegen sagen, was zum Teufel ihr wollt, denn jetzt ist es mir doch ganz einerlei«, brach Carlsson los, der die zärtlichen Töne der Harmonika im Hag verklingen hörte. »Ich wollte nur sagen, ihr müsst euch für zu gut halten, um mit den Mädchen zu spielen. Das nimmt nur ein schlimmes Ende.« »Ja, ich weiß, ich kenne das, und es ist gut gemeint von mir, Carlsson. Solche Stadtmädchen müssen immer einen Tross Männer hinter sich haben, damit es nach was aussieht. Und dann wird hier scharwenzelt und dort gehänselt, und gehen sie in den Wald mit einem, laufen sie in den Hag mit dem anderen. Und wenn es schief geht, so nehmen sie den, der es am besten tragen kann. So ist's bestellt.« »Was kümmert's mich, wer die Burschen bürstet?« erleichterte Carlsson sein volles Herz. »Nicht übel aufnehmen«, tröstete die Alte, »aber ein Mann wie ihr, Carlsson, sollte ans Heiraten denken. Nicht solchen Mägden nachlaufen. Hier in den Schären gibt es viele reiche Mädchen, kann ich euch sagen. Und seid ihr klug und macht ihr eure Sache gut, so könnt ihr früher, als ihr glaubt, euer eigener Herr werden. Darum müsst ihr nicht eigensinnig sein, Carlsson, sondern auf das hören, was ich euch sage, wenn ich euch bitte, zu den Nachbarn zu fahren und sie zur Maat zu laden. Bedenkt doch, nicht jeden hätte ich aufgefordert, im Namen des Hofes zu fahren. Und der Junge wird wohl auch über mich herfallen. Aber daran kehre ich mich nicht. Halte ich mich an ein, so stütze ich ihn auch. Darauf könnt ihr euch verlassen.« Es begann in Carlssons Innern ruhig zu werden. Es leuchtete ihm ein, dass er seine Vorteile haben müsse, den Hof zu vertreten, aber er war noch zu sehr gereizt, um seine Flamme gegen etwas Ungewisses zu vertauschen. Er hatte ein Bedürfnis, zuerst etwas Handgeld zu erhalten, ehe er sich auf das Geschäft einließ. »So wie ich hier bin, kann ich nicht gehen, und saubere Kleider habe ich nicht«, warf er seine Schnur aus. So schlimm ist's mit den Kleidern wohl nicht, meinte die Alte. Wenn aber weiter nichts fehlt, so werden wir schon Rat schaffen. Weiter mochte Carlsson in dieser Richtung nicht gehen. Dafür wollte er lieber das angedeutete Versprechen gegen ein anderes, bestimmtes einwechseln. Nach verschiedenen Einwendungen der Alten gelang es ihm auch zu erreichen, dass Norman als unentbehrlich beim Schleifen der Sensen und Ausbessern des Heuwagens zu Hause bleiben sollte, während Lotte Ida nach Dalarö fuhr.